Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen.
The honorable gentleman has got to learn the art of patience.
Du mit deiner Politik bist...
Sorry.
Ich hab mich richtig geschnitten. Mir tat es ein bisschen leid.
Ich weiß gar nicht, ich war da gerade so in so
Hallo, guten Abend und willkommen zu euer Daily of the Month. Wir sind wieder da. Ein Monat ist vergangen und jetzt wollen wir heute Abend eine neue Folge aufnehmen. Was wir über die letzten Monate uns beschäftigt, war das Thema vom Entscheidungsfindung. Wir haben ja letztes Monat über Echo und Ego und Echo, und wir haben vom Individuum gesprochen, und jetzt haben wir gedacht, okay, ein großer Teil von der agilen Welt so ist die flache Hierarchien, und wir wollen viele werben damit, dass sie, wir haben alle flache Hierarchien und das läuft ohne Chefs und viele werben, aber das ist nicht so einfach als nur gesagt. Dass nur einer oben entscheidet für alle und alle müssen einfach wie Befehl das durchziehen. Also das ist ein bisschen mehr komplizierter, in selbstorganisierten Gruppen Entscheidungen zu kommen. Deswegen haben wir ein paar Experten reingeholt, über das Thema in der Tiefe zu reden.
Yes, und zu den Experten könnte ich direkt mal reinhaken. Vielleicht auch direkt erstmal ein Hallo an alle. Hallo Joshua, dich haben wir ja schon gehört, aber es sind noch zwei nette Menschen bei uns. Zum einen darf ich die Katrin begrüßen. Hallo Katrin.
Hallo.
Und den Markus, den ihr ja auch schon länger kennt. Hallo Markus.
Hallo, heute bin ich mal als Gast da.
Genau, ach, jetzt hast du mir fast, ich hatte mir überlegt, ich könnte irgendwie noch diesen Zauber, weil wir brechen ja gerade hier Regeln. Eigentlich hatten wir uns intern vorgenommen, es gibt immer nur höchstens zwei Moderatoren für einen oder für mehrere Gäste. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir brechen die Regeln, und das haben wir versucht zu argumentieren, indem wir den Markus einfach wieder vom Host zurückverwandeln in einen Gast. Das haben wir jetzt heute gemacht, und nachträglich werde ich da wahrscheinlich nochmal so einen Feen-Klimper, da werde ich noch was Gutes finden, glaube ich.
Bitte, bitte.
Genau. Ja, genau. Es geht ja um Entscheidungsfindung. Und der Markus war so nett, uns in Kontakt zu bringen mit der Katrin, die ich jetzt auch bislang auch nur aus einem Vorgespräch ein wenig kennengelernt habe. Und bevor ich versuche, etwas über dich, Katrin, zu sagen, würde ich dich eigentlich bitten, dass du dich vielleicht mal unseren Vorhörern vorstellst. Und wir haben dich auch dazu eingeladen, dass du unser kleines Musikintro-Spiel mitmachen kannst, dass du einfach einen Song uns nennst für unsere Playlist und uns vielleicht über den Song erklären kannst, wer du bist, oder eventuell auch einen Song, der etwas zum Thema beitragen kann. Ich gebe dir mal das Mikro rüber.
Ja, herzlichen Dank. Ich bin gerne heute Abend dabei. Ja, die Sache mit dem Song, da habe ich mir heute mal Gedanken im Westpark bei der Gassi-Runde drüber gemacht. Ich habe mal in meine Playlist geschaut. Ein Lied, was ich gerade sehr gerne höre, ist von Pink, Fucking Perfect. Meistens mit Sternchen geschrieben.
Piep.
Genau, Piep. Ich werde euch vorwarnen müssen. Ja, warum? Also zum einen Teil in dem Lied, wo ich einfach so von der Melodie und von den Emotionen, die darüber kommen, für mich so den Eindruck habe, ich bin voll im Flow, und das ist einfach ein sehr schöner Zustand, im Flow zu sein. Das genieße ich auch, wenn ich Trainings gebe. Und dann ist es so, dass ich mich weniger mit dem Text des Liedes identifiziere, aber dieser Refrain, da geht es einfach darum, dass man selbst sich nicht einreden lassen soll von anderen, dass man weniger als perfekt ist. Und Ja, das hat mich irgendwie angesprochen. Es gibt auch im Bereich der gewaltfreien Kommunikation ein bekanntes Lied, was heißt See Me Beautiful. Also dieselbe Idee. Und ja, das berührt mich sehr. Ich glaube, ich wünsche mir als Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und auch für Soziokratie dazu beizutragen, dass Menschen erstmal in einen engen und achtsamen Kontakt mit sich selbst kommen und dann natürlich auch mit anderen. Und ja, ich glaube, deswegen hat mich das Lied so angesprochen.
Okay.
Vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin jetzt letzten Herbst zurück nach Aachen gekommen. Das ist auch meine Heimatstadt hier. Und ich war 7 Jahre lang in Asien, habe erst 4 Jahre in Nepal gearbeitet und dann nochmal knapp 3 Jahre in Kambodscha. War lange angestellt in einem Beratungsunternehmen, was eben Entwicklungsprojekte umsetzt und war da auch in Führungspositionen. Es hat mir auch alles viel Freude gemacht. Ich war da in der Gesundheitsabteilung fast 10 Jahre und habe mich aber nebenher dann sehr intensiv schon mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt und habe auch angefangen, da schon Trainings zu geben in Kambodscha, was natürlich auch spannend war, weil es ja schon sehr, ja, top-down geprägtes Land ist, würde ich mal sagen, also eher autoritäre Strukturen. Genau, und bin jetzt zurück, wie gesagt, nach Aachen gekommen, um hier eben zu arbeiten und bin auch froh, dass ich auf die Soziokratie gestoßen bin, weil sie sich eben wunderbar mit der gewaltfreien Kommunikation verbinden lässt und die beiden eigentlich, finde ich, so im Geiste oder mit Blick auf die Haltung, die man sich eben wünscht, zu erzeugen, sehr, sehr ähnlich sind. Also da sehe ich sehr viele Parallelen und genau. Ja, deswegen freue ich mich auch heute hier zu sein, weil ich glaube, die Soziokratie und natürlich auch das systemische Konsensieren haben halt einfach wirklich inspirierende Ideen, wie man anders zu Entscheidungen kommen kann.
Super, dann sage ich auch schon mal herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute für uns nimmst. Und auch danke, Markus, dass du heute so ein bisschen das andere Entscheidungslager, würde ich mal sagen, repräsentierst. Katrin hat es gerade schon mal angeschnitten, vielleicht kannst du auch mal kurz sagen oder dein Thema, das eben schon angeklungen ist, mal kurz vorstellen und die Brücke schlagen, was das eigentlich mit dir oder mit deiner Arbeit zu tun hat.
Ja, ich habe eigentlich einen selben Gedankengang hinten dran, warum ich mich mit Themen wie Entscheidungsprozessen beschäftige, also wie Katrin eben auch gesagt hat. Ich komme darüber ja eigentlich über meine Arbeit als Scrum Master, wo ich mich dann auch mit auch gewaltfreier Kommunikation beschäftigt habe. Und in der Gemeinschaft von gewaltfreier Kommunikation, da geht es ja darum, wie geht man miteinander wertschätzend um? Und da ist das Thema, wie kann man anders entscheiden, wirklich öfters mal in der Diskussion. Und dann kommen so Themen wie Soziokratie und systemisches Konsensieren, kommen da ganz naturgemäß rein. Und darüber bin ich dann auch zu den Entscheidungsprozessen gekommen und beschäftige mich ja jetzt auch mit Moderation und Entscheidungsprozesse zu begleiten. Und darüber habe ich dann die Katrin kennengelernt, wo wir dann gesehen haben, ja, wir sind zwar in verschiedenen Methodiken unterwegs, aber eigentlich ist die Haltung das Gleiche. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir uns ausgetauscht haben, wie arbeiten wir und wie kann man mit Gruppen arbeiten.
Ja, wunderbar. Ich würde sagen, Joshua, willst du die Pop the First Question übernehmen?
Ja, gerne. Also wir haben ja unser Titel, unser Name ist es Zusammenarbeit. Und ich glaube, ihr habt das gerade angesprochene Wertschätzen zusammen miteinander zusammen. Ah, Entschuldigung. Ein bisschen tongue-tied hier heute Abend. Wie wir wertschätzen miteinander umgehen. Was ist erstmal anderes in der Entscheidungsfindung mit Soziokratie wie heißt das nochmal?
Systemisches Konsensieren.
Okay.
Aber das ist auch ein hartes Wort, ne? Also selbst für die Muttersprachler hier. Systemisches Konsensieren, das ist schon fast so ein Zungenbrecher. Ne?
Konsensieren, okay.
Ja, es hat was mit System und mit Konsens zu tun, ja.
Mhm. Okay, starten wir doch damit. Ich meine, machen wir direkt die zwei Lager mal auf. Schwarz-Weiß-Malerei, was ist das eine, was ist das andere?
Ich glaube, wir brauchen gar nicht so sagen, was das eine oder was andere ist, weil die Grundhaltung von beiden Systemen ist eigentlich das Gleiche. Und die Grundhaltung ist, Widerstände willkommen zu heißen. Also Widerstände gegen irgendwelche Ideen. Also wir haben irgendein Problem, wir haben irgendwelche Vorschläge. Und dann zu schauen, ja, welche Widerstände hat ein Mensch dagegen und das zuzulassen und das willkommen zu heißen und als Ressource zu nutzen, also als Chance. Also wenn ich in der Gruppe irgendwas machen will, auszunutzen, dass es verschiedene Meinungen gibt, dass es verschiedene Ansichten gibt und dann zu sagen, ja, dann lass uns das ausnutzen, lass uns das anschauen, welche Widerstände habt ihr? Und wie können wir unsere gemeinsamen Vorschläge so verbessern, dass das insgesamt ein besserer Vorschlag wird?
Ja, das ist ja schon super, super spannend. Würde ich vielleicht die Frage ein bisschen konkretisieren für dich, Katrin, weil der Markus hat jetzt schon so ein bisschen angesprochen, vielleicht so eine Grundfrage, mit der wir auch gut starten können. Warum sollten wir uns denn überhaupt Gedanken darüber machen, dass wir irgendwie anders entscheiden? Weil letztendlich jeder Mensch müsste ja ein Experte im Entscheidungen treffen sein, weil er so sein ganzes Leben lang 100.000 Entscheidungen trifft. Warum zum Teufel müssen wir überhaupt anders entscheiden?
Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, war für mich auch überraschend, als ich mich zum ersten Mal bewusst mit dem Thema beschäftigt habe, dass wir eigentlich uns sehr wenig Gedanken darüber machen, wie wir eigentlich Entscheidungen treffen. Da kann man gerne mal den Test machen in der eigenen Organisation und fragen, oder auch bei Kollegen oder Freunden fragen, wie trefft ihr eigentlich Entscheidungen in der Organisation? Und da bekommt man erstmal häufig große, verwunderte Augen und dann hat sich da noch gar nicht so Gedanken darüber gemacht, ja, wir unterhalten uns halt dann mal rüber und irgendwie, ja, passiert das dann so oder der Chef entscheidet. Ich denke, dass die Zeit reif ist, wirklich Entscheidungen viel mehr auf Augenhöhe zu treffen. Was ich damit meine, ist wirklich, dass man gleichwertig alle, die eben an dieser Entscheidung beteiligt sind, einbezieht. Dass es also wirklich für viele Menschen sehr schmerzhaft ist, wenn über sie hinweg entschieden wird. Also dieses klassische, der Chef entscheidet, der hört sich vielleicht noch vorher an, was die anderen zu sagen haben, aber letztlich behält er sich vor, eben die Entscheidung zu treffen und alle müssen eben mitgehen, dass das wirklich viel Schmerz erzeugt, weil Menschen natürlich gehört werden wollen, aus gutem Grund, weil sie natürlich wichtige Erfahrungen haben, weil sie Perspektiven haben, die der Chef vielleicht gar nicht so überblicken kann, weil sie vielleicht sogar noch näher an der Ausführung sind als der Chef. Und wenn ich mir die neuen Generationen anschaue, die in Betriebe, Unternehmen, Organisationen hineinkommen, die werden das gar nicht mehr mitmachen, sich einfach sagen zu lassen, was sie zu tun haben und sonst fliegen sie raus. Also da gibt es viele Nachteile von autoritären Entscheidungen, also so Machtüberentscheidungen, wo eben ein Chef seine Macht einsetzt. Ich glaube, das ist recht offensichtlich. Das kann natürlich dazu beitragen, dass Entscheidungen schneller getroffen werden, aber oft sind sie eben nicht so weitsichtig, nicht so tragfähig, beziehen einfach nicht so viele Erfahrungswerte ein und sind für die Mitarbeiter eben häufig unbefriedigend. Und Mehrheitsentscheidungen, da ist natürlich offensichtlich, da reicht es, wenn man bei einer einfachen Mehrheit mehr als 50% hat und dann kann man die anderen völlig ignorieren. Und das führt natürlich auch da zu großem Frust. Und natürlich hat diese Minderheit auch eher ein Interesse daran zu zeigen, dass die Entscheidungen, die von der Mehrheit getroffen werden, nicht wirklich funktionieren, weil man natürlich das nächste Mal wirklich gewählt werden möchte. Insofern torpediert man eigentlich eher das, was die gewählte Mehrheit entscheidet. Insofern ist das eigentlich ein System, was ganz viel zur Spaltung beiträgt und also Mehrheitsentscheidungen auch im politischen System sieht man auch sehr stark natürlich in Amerika, wie das polarisiert und wie einfach die Frage, was sind hier sachlich oder fachlich überzeugende Lösungen, völlig in den Hintergrund tritt. Es reicht einfach, wenn man den Gegner diskreditiert, sodass der eben nicht die Mehrheit, die er braucht, bekommt. Und ich finde eigentlich, dass man da sehr klar sieht, also Mehrheitsentscheidungen und Top-Down-Entscheidungen haben vielleicht in einigen Kontexten ihre Berechtigung, aber man braucht auf jeden Fall Alternativen. Und ich kann auch gerne noch was zum Konsens sagen. Das ist natürlich so ein bisschen die Methode, die uns am nächsten ist, mit uns meine ich jetzt eben die Konsententscheidung in der Soziokratie oder das systemische Konsensieren. Aber können wir auch gleich nochmal drauf
zurückkommen. Ja, ich glaube, da müssen wir gleich auch nochmal Vokabeln ein bisschen klären, weil gerade habe ich schon zwei Wörter gehört, die ziemlich ähnlich sind. Wie einmal Konsent, einmal Konsens. Ich glaube, da müssen wir okay. noch ein bisschen aufräumen. Aber ich hatte gerade auch so ein bisschen Willy Brandt im Ohr, ne? Dieses, wir müssen mehr Demokratie wagen, mitgenommen statt abgeholt. Da gibt es ja so einige Zoten, die jetzt auch im Rahmen gerade der aktuellsten politischen Kommunalwahlen und so weiter, ist ja gerade eine sehr passende Folge. Und ganz klassisch am eigenen Leib haben wir ja vor kurzem den Mehrheitsentscheid erlebt. Und jetzt gibt's ja bald noch die Stichwahl für das OB-Amt in Aachen. Also gerade sind wir ganz nah am Thema der Entscheidungsfindung. Ich werf doch mal den Ball in die Mitte des Raumes. Wer mag ihn aufnehmen?
Ja, ich wollte noch meine Gedanken loswerden zu, was mich so erstaunt hat, als ich angefangen habe, mich mit Entscheidungsprozessen zu beschäftigen, wie du eben sagtest, wir müssten doch eigentlich Experten sein. Wir treffen die ganze Zeit Entscheidungen und dann fand ich es so erstaunlich, als mir mal jemand erklärt hat, welche Entscheidungsmethoden es denn überhaupt gibt und was die Vor- und Nachteile sind. Und wie Katrin gesagt hat, die Mehrheitsentscheidung ist so in unserem Denken drin und hat so gravierende Nachteile. Und dass das überhaupt nicht bekannt ist, dass zum Beispiel auch eine Definition, was ist denn eigentlich Konsens? Das sollte man doch eigentlich in der Schule lernen. Es wird aber nicht gemacht. Und deswegen ist dann in Firmen oft gar kein Bewusstsein da, ja, wie könnten wir denn eigentlich entscheiden? Was gäbe es denn da überhaupt für Möglichkeiten? Und dann ist ja so eine Begriffsklärung genau richtig, weil die welche Entscheidungsmethode benutzt wird, also wirklich um die Entscheidung zu treffen, hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Gruppendynamik vor der Entscheidung, also wie die Vorschläge gesammelt werden, wie gesammelt wird, was ein guter Vorschlag ist und dann hinterher nach der Entscheidung auf die Umsetzung. Und das da dann verschiedene Entscheidungsmethoden auszuprobieren und zu gucken, ja, was macht das denn mit der Gruppe, wenn wir so entscheiden oder wenn wir eine andere Methode benutzen? Das sollte man eigentlich sehr explizit machen, um dann auch die Gruppendynamik so steuern zu können.
Gut, dann glaube ich, ist hier auch wirklich eine gute Stelle, um einfach mal das Konsensthema anzusprechen. Ich meine, Mehrheitsentscheidungen haben wir alle, glaube ich, ein Bild von und ihr habt es jetzt auch gerade schon mehrfach angerissen. Aber was ist denn jetzt dieser Konsens und was ist ein Konsent? Und ich meine, ich kann von mir persönlich sagen, oder das haben wir ein bisschen auch bei dem Gespräch mit den Sozialarbeitern rausgehört, Konsens ist auch irgendwie so ein Schreckgespenst, ne? Das ist wirklich so, Konsensentscheidung ist so, da laufen alle direkt schreiend weg, weil das hat so ein richtig beschissenes Image. Es klingt so nach, wir müssen uns jetzt stundenlang die Köpfe heiß reden, bis dann alle irgendwann aufgeben und sagen, ja gut, dann machen wir halt das, ne? So frei nach dem Motto, ein Kompromiss ist, wenn alle Parteien unglücklich sind.
Ja, ich finde, du hast das wunderbar zusammengefasst. Deswegen bin ich auch ein bisschen besorgt, weil unser Begriff in der Soziokratie, der Konsent, eben so nah dran ist an dem Wort Konsens. Es gibt aber entscheidende Unterschiede und zwar Konsens würde ich als Einstimmigkeit übersetzen. Das heißt, alle sind sich einig, dass eine bestimmte Lösung die beste ist. Da kann man natürlich, wie du es gerade auch schon beschrieben hast, endlos diskutieren. Es geht einfach darum, den anderen davon zu überzeugen, dass man selbst eben die bessere Lösung hat. Und das führt dann oft dazu, dass die Lösung auch immer weiter verwässert wird. Am Ende, wie du schon auch gerade so ein bisschen beschrieben hast, sind dann alle erschöpft und sagen, Hauptsache wir entscheiden überhaupt irgendwas und ich möchte jetzt hier endlich aus der Sitzung raus und dann wird irgendwas halbherzig entschieden. Keiner steht mehr so wirklich dahinter. Wahrscheinlich noch nicht mal die Person, die ursprünglich den Vorschlag eingebracht hat. Das ist also wirklich keine besonders überzeugende Sache. Das funktioniert in kleinen, homogenen Gruppen. Da würde ich sagen, hat es durchaus seine Berechtigung. Es wird ja auch viel gemacht, auch in Vereinen und Wohnprojekten. Da würde sich aber der Konsent wirklich besser eignen. Und da fragen wir nicht, stimmst du zu, dass das die beste Entscheidung ist, sondern wir fragen, hast du einen schwerwiegenden Einwand dass wir mit diesem Beschluss unser Ziel erreichen. Und das ist ein massiver Unterschied. Wir fragen also bei Konsententscheidungen in der Soziokratie nicht nach der Präferenz jedes Einzelnen und versuchen da eine Deckungsgleichheit zu bekommen, sondern wir fragen nach dem Toleranzbereich. Und wir richten diese Einwände, beziehen sich auf das Ziel. Das heißt, die Frage ist nicht, gibt es vielleicht noch eine bessere Lösung? Die Frage ist, hast du Bedenken, dass wir mit diesem Beschluss, mit diesem Vorgehen, was wir jetzt hier festlegen, unser Ziel erreichen? Und wenn das so ist, dann ist da noch nicht Schluss der Entscheidung. Wenn Einwände genannt werden, ist das ein Geschenk an die Gruppe, weil da ja wertvolle Erkenntnisse drin liegen. Also dieses Gruppenmitglied, was einen Einwand vorbringt, hat eben Dinge wahrgenommen, die andere nicht wahrgenommen haben. Dass gewisse Anliegen einfach bei der Entscheidung, wenn sie so getroffen wird, noch nicht berücksichtigt sind. Das heißt, die Einwände werden dann integriert. Das heißt, die Lösung wird verbessert. Und das ist auch meiner Erfahrung nach in den allermeisten Fällen wirklich möglich. Und Konsententscheidungen folgen auch einem bestimmten Prozess. Sie sind immer moderiert, haben bestimmte Phasen. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Es ist also eigentlich ein Erlebnis, wie man alle Stimmen hören kann und wirklich auch Einwände integrieren kann. Man trifft keine Entscheidung, es kann keine Konsententscheidung getroffen werden, wenn es einen schwerwiegenden Einwand gibt, der nicht integriert werden kann. So wird also auch wirklich jeder gehört und gleichzeitig ist das Ganze wirklich überraschend effizient.
Das klingt gut.
Okay, aber ich habe eine Frage, dass vor dem schwerwiegenden, vor der Frage für den schwerwiegenden Einwand, gibt es so erstmal Vorschläge für was wir überhaupt wollen oder wie läuft das alles ab? Da? Also.
Genau, wir haben auch ein Beispiel vorbereitet. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu früh in der Diskussion, aber so ganz grob wird erstmal das Thema vorgestellt, dann wird gefragt, braucht ihr noch bestimmte Informationen, um euch zu diesem Thema eine Meinung zu bilden? Also, dass man erstmal klar hat, worüber reden wir eigentlich und fehlen uns bestimmte Informationen vielleicht, um uns eine Meinung zu bilden? Und dann gibt es in der Soziokratie eben zwei Meinungsbildungsrunden, wo jedes einzelne Mitglied einer nach dem anderen eben vom Moderator eingeladen wird, Vorschläge zu machen. Und in der zweiten Runde wird eben schon so anmoderiert, wie geht es dir mit dem Gehörten? Welche Lösungsvorschläge hast du jetzt? Und da ist die Idee, dass eben jeder schon mitdenkt, was sind denn die wichtigen Anliegen, die alle anderen schon in der ersten Meinungsrunde vorgebracht haben. Das heißt, in der zweiten Runde werden die Vorschläge sehr viel weitsichtiger, intelligenter und die Gruppenintelligenz kommt da schon voll zum Tragen. Und ja, genau. Und dann bildet sich eigentlich die Lösung. Man muss die als Moderator dann oft nur noch wie so eine reife Frucht abpflücken. Auch wenn in der ersten Runde es oft so aussieht, als wenn es total auseinander geht. Sehr häufig hat man eben schon in der zweiten Runde wirklich eine Lösung greifbar vor sich, die eben ganz viel integriert von den Ideen aus der ersten Runde. Und von den Anliegen natürlich.
Jetzt habt ihr mich total heiß gemacht auf euer Beispiel. Und du hast jetzt schon so ein bisschen auch, glaube ich, gezeigt von dem, was ihr da macht. Ich habe eben kurz gedacht, ob ich auch so ein bisschen Anwalt Diaboli spielen kann, weil es klingt jetzt so nach dem kurzen Abriss, den du gegeben hast, trotzdem nach etwas, was einen gewissen Overhead hat, ne? Es gibt so schon mal zwei Runden, wo man erstmal alle Meinungen hören muss. Wenn man da eine große Gruppe hat von 10, 20 Leuten, dauert das ja dann schon mal, dann hat man das zweimal. Dann muss man erstmal irgendwie, das kommen wir ja noch gleich zu. Also glaubst du wirklich, dass man damit trotzdem noch, wie du eben sagtest, effizient oder effizienter ist, als wenn man dann die Mehrheitsentscheidung hat? Oder klar, ich meine, Order bei Mufti wird wahrscheinlich immer schneller sein, aber wird dann halt nicht so für alle so geil sein, die Lösung.
Also in der Soziokratie treffen wir nicht jede Entscheidung und Konsens, sondern die, die wirklich relevant und für alle gültig sind. Wir nennen das oft die Grundsatzentscheidungen. Das heißt, man entscheidet sich eben bewusst, was man im Konsens entscheidet. Man kann natürlich auch schon, um das abzukürzen, einen Vorschlag erarbeiten lassen, dass sich vorher schon ein paar Leute zusammensetzen, einen Vorschlag erarbeiten lassen und man dann einfach nur noch eine Runde macht als Reaktionsrunde. Es ist aber de facto so, dass es selbst, also in der Soziokratie arbeiten wir lieber mit Gruppen so bis zu 10 Personen. Mhm. Es gibt auch Verfahren, wie man über Delegierte und wie gesagt über Vorschläge, die eingebracht werden, auch natürlich mit größeren Gruppen arbeiten kann. Aber unsere Standardgruppe ist eigentlich so bis zu 10. Und das sind ja oft Entscheidungen, zum Beispiel in einem Wohnprojekt, wenn man sich jetzt entscheiden möchte, wie wollen wir mit Hunden umgehen? Mhm. Wie wollen wir die Hunderegelung machen, so dass sich alle wohlfühlen? Dann ist das ein super relevantes Thema, was totale Sprengkraft entwickelt, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Und ich wäre sehr zuversichtlich, dass man da in einer Dreiviertelstunde eine tragfähige Lösung hat mit einer Konsententscheidung.
Ich meine, es geht ja auch wirklich dann darum, die Diskussion zielführend zu moderieren. Und ich glaube, das ist genau auch der Zweck von so einer Moderationsmethode oder Entscheidungsverfahren. Und deswegen auch die Frage nach Widerständen, weil dadurch kann man Vorschläge verbessern. Wenn man nur sich darüber streitet, warum irgendwas besser ist oder welche Vorteile das hat, wenn man gezielt nach Widerständen fragt, kommt mal eher drauf, wo sind denn eigentlich die Punkte, die man verbessern kann. Und darüber wird so eine Diskussion auch nicht so endlos lange, sondern es wird effizienter.
Genau, also die Moderationsrolle würde ich auch als entscheidend sehen. Der Moderator achtet auch wirklich darauf, dass jetzt nicht jemand anfängt, ja, wir hatten ja dieses Thema schon mal vor 3 Jahren und ich war da auch noch in einem anderen Projekt, da haben wir die und die Erfahrung gemacht. Da würde die Moderation auf jeden Fall dann die Person daran erinnern, jetzt zum eigenen Vorschlag zu kommen. Also es gibt keine endlosen Vorträge. Da geht es wirklich immer um dieses, was liegt mir bei diesem Thema am Herzen? Also diese Anliegenseite in der gewaltfreien Kommunikation, würden wir von Bedürfnissen sprechen, die mir wichtig sind mit Blick auf das Thema. Und dann ganz konkret, was sollten wir tun? Und man kann auch auf die anderen natürlich Bezug nehmen, aber es geht überhaupt nicht darum, dass man jetzt lang und breit erklärt, was man an Sibylles Vorschlag vielleicht einigermaßen okay findet, an Udos aber nicht. Sondern man bleibt eigentlich bei den eigenen Ideen. Und dadurch wird das doch sehr konkret, sehr pragmatisch. Es geht also immer um dieses, was sollten wir tun? Wie ist dein konkreter Vorschlag, wie wir mit der Entscheidung umgehen? Und das dauert dann nicht endlos, einfach weil immer wieder dieser Zielfokus da ist. Und noch eine Sache vielleicht, wir suchen auch nicht die perfekte Lösung. Wir suchen eine Lösung, die für alle passt, die wir umsetzen können und aus der wir wieder lernen können, weil wir in der Soziokratie auch regelmäßig uns die Entscheidung, die wir gemacht haben, noch mal kurz anschauen. Erfüllt die eigentlich noch ihren Zweck? Ist die noch sinnvoll? Das heißt, das nimmt ja auch wieder so ein bisschen von der Schwere raus, wenn man weiß, wir probieren das jetzt mal für ein halbes Jahr und dann ist die Entscheidung auch wieder auf dem Tapet und wir gucken zumindest, wollen wir es so lassen oder wollen wir da noch mal Sachen ändern?
Du hast ja auch eben gesagt, das macht ihr auch nur bei Grundsatzentscheidungen, also sehr gewichtigen Entscheidungen. Was kann denn dann das zum Beispiel sein? Also ich hätte jetzt aus meinem Kontext, weiß ich nicht, sowas wie, welche Softwarearchitektur wollen wir benutzen oder legen wir jetzt alle Gehälter offen? Das ist zum Beispiel eine krasse Frage, wo wahrscheinlich alle direkt steil gehen, wenn man die mal versucht, so in den Raum zu werfen, so eben mal, so kurz vorm Ende des Meetings.
Ja, das ist eine spannende Frage. Es gibt so ein paar Entscheidungen in der Soziokratie, die eigentlich als Grundsatzentscheidungen immer behandelt werden. Das ist zum Beispiel, wer in einem Kreis eine bestimmte Rolle übernimmt. Also wer ein Mandat bekommt, eben Entscheidungen auch alleine zu treffen. Also das gibt es in der Soziokratie durchaus natürlich auch. Menschen haben ihre Zuständigkeitsbereiche, wo sie eben Entscheidungen treffen, ohne Rücksprache mit der Gruppe zu halten. Wenn neue Menschen in den Kreis aufgenommen werden, wir sind ja bei der Soziokratie sprechen wir ja von Kreisstrukturen, in denen Organisationen organisiert sind. Und grundsätzlich würde ich sagen, man entscheidet als Team, was sind wirklich Entscheidungen, die wir überhaupt als Grundsatzentscheidung festlegen wollen und wo bleiben wir einfach auch flexibel. Und genau, was ich noch dazu sagen möchte, ist natürlich bei einer Organisation in der Soziokratie würden wir auch immer empfehlen, dass man sich eben aufteilt in Kreise, die dann doppelt verknüpft sind, sodass die Information fließen kann. Aber nicht alle treffen alle Entscheidungen. Das entschlackt natürlich das Ganze auch deutlich. Man hat für alle Bereiche, für Gartengestaltung oder meinetwegen für die Gästewohnung oder für die Außenanlagen verschiedene Kreise, die sich damit intensiver beschäftigen und auch das Mandat haben, in dem Bereich dann Entscheidungen zu treffen, wenn man eben dieses Mandat so delegiert hat, was wir aber auf jeden Fall empfehlen. Also nicht jeder entscheidet alles, zum Beispiel in einem Wohnprojekt. Das entlastet enorm. Das sind ja tausende Entscheidungen zu treffen bei einem Wohnprojekt. Da trennen sich, glaube ich, viele Gruppen, weil sie das einfach gar nicht mehr leisten können, diese endlosen Diskussionen. Es gibt da aber keine feste Faustregel, das und das ist, also außer den Beispielen, die ich gerade genannt habe, was ist auf jeden Fall eine Grundsatzentscheidung? Das entscheidet die Gruppe wirklich. Wo können wir Flexibilität lassen und was ist eine operationelle Entscheidung, die eben eine Gruppe von Leuten oder eine Einzelperson, die das Mandat bekommen hat, entscheiden kann, und was ist etwas, was wir einfach für alle verbindlich festlegen wollen.
Das ist ja auch ein Grund, warum Konsens so einen schlechten Ruf hat, weil da sofort der Gedanke an Basisdemokratie und alle reden mit hochkommt. Und das ist ja erstmal vom Begriff Konsens noch gar nicht ausgesagt, dass alle mitreden, sondern diejenigen, die an der Entscheidung beteiligt sind. Und darum geht es dann ja auch zu gucken, wer soll an der Entscheidung beteiligt sein, und dann, wenn wir dann mit einem bestimmten Verfahren abstimmen, wie wird dann entschieden?
Und ich kenne das vom Gruppenarbeit, wo es gibt ein Paar und sie haben viel zu sagen und die restliche Teilnehmer bringen sich nicht ein. Und dann lassen sie einfach die anderen die Entscheidung treffen. Das ist nicht immer, dass alle wollen einfach ihre Meinung gehört ist, aber manche haben das gerne, wenn jemand anders die Entscheidungen trifft.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen Frage, warum haben die das gerne? Oft haben die Menschen gar nicht mehr das Vertrauen in den Prozess, dass sie sehen, naja, das war ja schon immer so, ich sage irgendwas, aber meine Meinung wird gar nicht gehört und das Alpha-Tier wird sich dann sowieso durchsetzen. Und das sind dann, ich denke weniger, dass die Leute gar nicht mitentscheiden wollen, sondern gar nicht sehen, dass es einen Sinn macht, dass sie jetzt einen Beitrag leisten, dass sie gar nicht das Vertrauen haben, dass der Entscheidungsprozess ihnen überhaupt Gehör verschafft. Ich glaube, das ist oft so der Fall.
Ja, sehe ich ganz genauso, und ist auch ein wichtiger Hinweis, dass man als Moderation sich da durchaus mit auch beschäftigt, wenn jetzt jemand sagt so nach dem Motto, nee, ich habe da keine Meinung zu, macht ihr einfach, was ihr wollt, dann hört man natürlich, dass es der Person eigentlich überhaupt nicht egal ist, aber die Person vielleicht auf der Grundlage von Erfahrungen in der Vergangenheit einfach gar nicht mehr das Vertrauen hat, wie Markus gerade sagte, dass es überhaupt irgendwas bringt, sich da einzubringen mit der Meinung. Und man kann aber natürlich auch in diesen Runden, da ist jetzt ja nicht Verpflichtung, dass jeder jetzt immer was beiträgt, da kann man also durchaus auch sagen, ich habe dem jetzt nichts Neues gerade hinzuzufügen. Ich fand den Vorschlag von dem und dem sehr sinnvoll. So, da ist ja jetzt kein Wettbewerb, dass jeder unbedingt was Neues immer noch da beitragen müsste. Also das kann sich ganz, ganz natürlich ergeben. Das Wichtige ist aber, und deswegen bin ich dir auch dankbar, dass du diesen Punkt ansprichst, dass man dadurch, dass man eben diese Runde hat, eine große Ruhe reinbringt. Jeder weiß, er kommt dran. Keiner muss jetzt schon die Hand heben und sich schon überlegen, wie reagiere ich jetzt drauf. Jetzt dieses typische, ich höre nur, um zu antworten und nicht wirklich auf das, was der andere sagt. Wenn man in Runden spricht, schafft man viel mehr die Grundlagen dafür, dass man sich wirklich zuhört, weil man ja auch aufeinander aufbaut dann, vor allen Dingen in der zweiten Meinungsrunde. Und man macht eben die Erfahrung, dass man, wenn man einen schwerwiegenden Einwand hat, eben nicht einfach übergangen wird. Und das motiviert Menschen natürlich ungemein, sich einzubringen. Also die Erfahrung mache ich immer wieder, dass wenn Menschen das kennenlernen, diese Runden und die Konsensentscheidung, dass sie dann auf einmal wieder Lust haben, wirklich mitzugestalten, weil sie eben gehört werden.
Wobei natürlich die Gruppenzusammenstellung auch eine große Rolle spielt, ne? Also als eben der Markus auch über dieses Alpha-Tier-Thema sprach, kurz habe ich auch gedacht an das Gespräch mit dem Andreas Wittler, der oft über diesen agilen Zoo redet und dann die typischen Tierchen wie die Gorillas, die dann halt immer diejenigen sind, die das Zepter so an sich reißen. Und da gibt's auch eine schöne Anekdote aus diesem Buch, It Doesn't Have to Be Crazy at Work, wo darüber gesprochen wird, the voice of the owner weighs a ton. Also wenn der Chef mit im Meeting sitzt und einfach nur gerade aus irgendeinem beliebigen Grund irgendwas über Facebook erzählt und alle direkt da anspringen oder hat irgendwas mit Facebook gesagt, wir müssen jetzt unbedingt überlegen, was wir mit Facebook machen, dass das so überinterpretiert wird, einfach nur schon aufgrund der Rolle und sich andere Leute dann auch nicht so richtig außer Deckung trauen, weil irgendwie da so Machtgefälle im Raum ist. Also so ein bisschen wie, man wirft so einen Stein in den Teich und es macht halt eine Riesenwelle, obwohl es eigentlich nur so ein kleiner Stein war und gar keine Absicht dahinter steckte, weil da einfach nicht so eine Gleichberechtigung in der Gruppenkonstellation ist. Ich glaube aber, wir driften gerade so ein bisschen in eine Richtung sehr ab und wir haben jetzt schon mehrfach, glaube ich, so dieses Beispielthema geteasert und ich habe bis jetzt noch immer nicht richtig verstanden, wie Soziokratie beispielsweise funktioniert oder auch systemisches Konsensieren. Das würde ich jetzt gern mal richtig verstehen wollen.
Ja, dann.
Dann fange ich mal an, Markus, ne?
Ja, ja. Leg los.
Ja, ja. Also wir haben uns vorher überlegt, dass wir ein Beispiel einbringen und haben da gesagt, wir stellen uns eine IT-Abteilung vor, die eben das Mandat hat, über den Umgang mit Homeoffice in der eigenen Abteilung zu entscheiden. Und der Kontext ist eben, dass die Entscheidung auf Augenhöhe getroffen werden kann, die Mitarbeiter also gleichberechtigt sind. Ne? Also dass wir eben jetzt keinen haben, der sagt, im Endeffekt entscheide ich das dann alleine. Alle Meinungen werden berücksichtigt. Diese Situation kann man sich natürlich zum einen in einem hierarchischen Unternehmen vorstellen, wenn eben die Führungskraft diese Entscheidung an die Gruppe gibt und sich wirklich in die Gruppe eingliedert. Und natürlich ist das auch der Normalfall in soziokratisch organisierten Kontexten. In den Kreisen haben wir zwar eine Kreisleitung, die hat aber keine Macht mehr über. Die würde also nicht sagen können, ich entscheide das im Endeffekt aber alleine oder ich schmeiße jemanden raus, der jetzt Dinge hier sagt, die mir nicht gefallen. Also so viel auch nochmal zu dem Zoo von eben. Also da ändert sich natürlich auch viel, wenn man einfach Machtstrukturen wirklich verändert, wie in der Soziokratie. Genau, also das wäre jetzt auf jeden Fall das Beispiel. Und wir stellen uns einfach mal vor, die Abteilung hat 10 Mitarbeiter und dann wäre also einfach die Fragestellung, das Thema dieser Entscheidung, wie wollen wir in unserer Abteilung mit Homeoffice umgehen? Und ja, dann wäre es also in der Soziokratie so, dass man erstmal sicherstellen würde, dass alle die Informationen haben, die sie brauchen, um sich jetzt eine Meinung zu bilden. Das nennen wir Bildformung. Man stellt also erstmal sicher, dass man eigentlich von demselben Bild redet, also quasi vom selben Thema. Ah, worüber reden wir jetzt eigentlich? Ist das jetzt nur für unsere Abteilung? Das wäre jetzt einfach eine einfache Verständnisfrage, aber durchaus auch, ich wollte nochmal fragen, wie das mit unserer Software ist. Wird da eigentlich aufgezeichnet? Wer wann wo arbeitet? Oder genau, andere Informationen, die man jetzt vielleicht noch braucht, um sich eine Meinung zu bilden. Das hört sich sehr lapidar an, ist aber oft was, was einen, wenn man so unstrukturiert in Diskussionen geht, schnell einholt mittendrin und dann Zeit kostet, dass man auf einmal feststellt, ach, wir reden jetzt gar nicht von dem und dem Kontext, sondern ach, das war mir jetzt gar nicht klar. Oder nee, da weiß ich ja gar nicht, was kostet das denn eigentlich, genau, und so weiter. Das heißt, diese Bildform ist der erste Schritt und dann kommt man zu den Meinungsrunden und da fragt man als Moderator eben, was liegt dir bei dem Thema am Herzen, was sollten wir tun oder etwas in dieser Richtung. Und genau, da haben wir uns jetzt vorgestellt, zum Beispiel die Frau Meier sagt, also ich finde, alle sollten flexibel selbst entscheiden können, an welchen Tagen sie zu Hause arbeiten und an welchen Tagen sie ins Büro kommen. Das ist auch umweltfreundlicher und spart die Fahrzeit ein. Genau, Herr Müller sagt, er möchte, dass an 3 festen Tagen in der Woche alle da sind und ja, an den restlichen Tagen eben flexibel. Leute können natürlich kommen, aber müssen nicht kommen. Und es ist ihm einfach wichtig, dass man mit den Kollegen sich abstimmen kann, wenn es spontan Abstimmungsbedarf ist. Wenn man Abstimmungsbedarf hat, er macht sich einfach Sorgen, wie ist das, wenn ich jetzt da sitze, komme in der Sache nicht weiter und die Leute sind nicht da. Ich kann die vielleicht nicht erreichen. So, und Frau Schmidt sagt, ja, ihr ist es wichtig, dass die Entwicklerteams innerhalb der Abteilung jeweils unabhängig planen können am Anfang jeder Woche, wann wer im Homeoffice ist, sodass die Zusammenarbeit in den Teams funktioniert. Da hat man jetzt einfach mal 3 Vorschläge, die, ja, die sich so ein bisschen ähneln in Teilen, aber die eigentlich jetzt erstmal unabhängig nebeneinander stehen. Wenn man jetzt trainiert werden. Gewaltfreie Kommunikation könnte man schon so ein bisschen reinhören in die Bedürfnisse, die dahinter liegen. Also dem einen ist eben wichtig, Teamzusammenhalt, Kooperation. Der wünscht sich eben auch Unterstützung zu bekommen. Der eben sagte, ich möchte, dass die Leute da sind, damit ich auch, wenn ich Abstimmungsbedarf habe, jemanden erreichen kann. Dann gibt es natürlich einen wichtigen Wunsch nach Flexibilität, Vertrauen auch ineinander. Homeoffice ist ja auch ein Ausdruck von Vertrauen in die Mitarbeiter seitens des Unternehmens. Dann gibt es aber auch Wünsche nach Planbarkeit, Verlässlichkeit und so weiter. Genau, und wenn man dann in die zweite Meinungsrunde kommt, dann wäre also die Frage an jeden Einzelnen, wie geht es dir mit dem Gehörten und welche Lösungsvorschläge hast du jetzt? Und man kann da auch gerne noch als Moderation hinzusetzen, was hast du für Vorschläge, von denen du glaubst, dass sie wirklich für alle passen und uns eben als Abteilung unserem Ziel näher bringen? Und da geht es dann wirklich in Richtung Gruppenintelligenz. Da werden also die einzelnen Mitarbeiter dann schon Aspekte einbeziehen, Anliegen einbeziehen, die sie eben von anderen gehört haben. Und das ist wirklich so eine Magie, die sich da entfaltet. Da habe ich ganz oft als Moderator so Gänsehaut gehabt, weil ich dachte, wow, wir kommen jetzt auf einmal hier zu Ideen, wo wir im Leben in der ersten Runde noch nicht drauf gekommen wären. Auf einer ganz anderen Dimension ist man da, was wirklich so Mehrdimensionalität und so eine Weitsichtigkeit angeht. Viele Moderatoren in der Soziokratie fangen auch erst in der zweiten Meinungsrunde an, überhaupt Protokoll zu führen, weil sie sagen, da geht es eigentlich richtig ans Eingemachte. Und zum Beispiel so eine Lösung, die dann, habe ich jetzt mal als Beispiel hier zusammengefasst, also am Ende der zweiten Meinungsrunde macht die Moderation einen Vorschlag, wie die Lösung lauten könnte. Und in dem Fall könnte das zum Beispiel sein, es gibt einen festen Tag in der Woche, in der alle im Büro sind, wo das wöchentliche regelmäßige Abteilungsmeeting stattfindet. Kleine Teams, die an einzelnen Projekten arbeiten, können sich gemeinsam auf zusätzliche Präsenzzeiten einigen. Und dann zusätzlich kommen alle Mitarbeiter jeden zweiten Donnerstag ins Büro, wo dann nachmittags Teamaktivitäten durchgeführt werden. Also zum Beispiel Teams stellen sich gegenseitig ihre Produkte vor, bekommen Feedback oder man gibt sich gegenseitig Feedback im Team. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt in der Soziokratie. Also einfach um diesen Anliegen nach, wenn wir so viel zu Hause sind, wie tragen wir denn Sorge, dass wir wirklich als Team funktionieren, dass wir uns genug Zeit für uns nehmen, für unsere Zusammenarbeit. Das wären also dann die Themen, die dann an diesem jeden zweite Woche Donnerstagnachmittags besprochen werden und die Regelung wird für 3 Monate getestet und dann wird nochmal angeschaut, ob man die beibehalten will. Und da könnte man sich jetzt vorstellen, dass der Herr Müller, der hat ja gesagt, mir ist aber so wichtig, dass ich die Leute erreichen kann.
Schlimm.
Dieser Müller, genau. Das ist die erste Reaktion immer. Wir achten in unserem Moderatorentraining immer total darauf. Leute, wie achtet ihr auf, wie reagiert ihr auf Einwände, wenn ihr moderiert? Ne? Auch auf eure Körpersprache achten. Einwände sind wirklich, und das meine ich ernst und ganz ehrlich, sind Geschenke. Die Lösungen werden besser mit den Einwänden. Ja. Aber klar, man ist erstmal so in diesem, oh nee, jetzt haben wir hier alles so schön gemacht und jetzt der Müller wieder rein. Aber der Herr Müller sagt jetzt, Leute, das reicht mir nicht. Ich habe einfach bin noch recht neu in der Abteilung. Ich brauche mehr Unterstützung. Ich möchte Leute erreichen können. Das passt so für mich nicht. Und dann würde man erstmal den Herrn Müller fragen, hast du denn einen Vorschlag, wie man jetzt dein Bedürfnis nach spontaner Unterstützung da einfach auch berücksichtigen könnte? Und dann kommt man vielleicht darauf, entweder weil Herr Müller die Idee dann auch schon hat oder weil man wieder die Runde fragt. Das ist natürlich nicht die Rolle des Moderators, die Lösung zu finden, sondern die Gruppe, die möchte ja eine tragfähige Entscheidung finden. Dann kommt man vielleicht darauf, dass man sich darauf einigt, auch wenn man im Homeoffice ist die Regel, dass man zwischen 3 und 4:30 jeden Tag für spontane Zoom-Calls erreichbar ist. Und alle einigen sich darauf und damit ist die Sache dann ergänzt in der Beschlussvorlage und die Entscheidung geht dann im Konsent durch. Keiner hat mehr schwerwiegende Einwände. Und dieser Aspekt mit dieser Erreichbarkeit dann für Zoom-Calls ist halt jetzt eben auf den Einwand zurückzuführen und macht die Sache wahrscheinlich tragfähiger und für viele dann auch. Es ist ja nicht nur Herr Müller, der dann sagt, okay, da geht es mir jetzt besser mit. Meistens ist es so, wenn einer einen Einwand vorbringt, dass auch andere in der Gruppe sagen, ja, stimmt eigentlich, den Aspekt haben wir noch gar nicht bedacht. Und die Lösung wird dann besser. Also das war jetzt so ein Beispiel, wie am Anfang so Vorschläge nebeneinander stehen, wie man dann in der zweiten Meinungsrunde wirklich in die Gruppenintelligenzphase kommt und wie es auch total hilft, wenn man so ein bisschen Gespür hat, um welche Anliegen geht es eigentlich? Ne? Was sind hier die wichtigen Sachen? Unterstützung, Flexibilität, Verlässlichkeit, Vertrauen, weil man die natürlich auch als Moderation dann gut ansprechen kann. Gerade wenn jetzt vielleicht ein Einwand auch mal heftig geäußert wird und jemand sagt, ja, das ist ja wieder eine total egoistische Entscheidung von euch. Ist ja klar, dass er wieder nicht an Leute denkt, die kein Geld haben. Dann hilft es natürlich, wenn man als Moderation da auch ja, empathisch zurückspielen könnte. Ah, hier ist einfach ganz wichtig, dass wir einfach für alle, also dass wir alle mitnehmen und mitdenken und dass auch für Menschen, die nicht viel Geld haben, diese Beiträge weiterhin leistbar sind. Und dann überlegt man vielleicht, kann man auch andere Beiträge leisten, jetzt Thema Mitgliedsbeiträge, können Mitglieder sich ehrenamtlich engagieren und so weiter. Jetzt nur so als Beispiel, also wenn man geschult ist in der Moderation, hat man da nochmal mehr Möglichkeiten, Einwände zu integrieren. Genau, und ich glaube, das hat so ein bisschen deutlich gemacht, in welche Richtung das gehen kann. Und noch Fazit, die Lösung, die am Ende rauskommt, ist immer meiner Erfahrung nach viel besser als jede der einzelnen Lösungen, die am Anfang geäußert wurde. Und das ist eben auch ein Riesenvorteil jetzt von der Konsententscheidung gegenüber einer Mehrheitsentscheidung oder einer Konsensentscheidung, wo man ja meistens eher so beobachtet, die einzelnen Leute vertreten ihre Meinung, die sie haben und versuchen, Unterstützer zu finden. Da geht aber gar nicht mehr viel Energie da rein, diese Vorschläge zu verbessern, mehr einzubeziehen, mehr Anliegen zu berücksichtigen. Das heißt, diese ganze Verbesserung, dieses gemeinsame Stricken einer besseren Lösung, das fehlt oft bei Konsens- und Mehrheitsentscheidungen.
Verstehe ich das richtig, Katrin, dass in der Methodik aber eigentlich immer alles mit offenen Karten gespielt wird? Ich meine, das ist ja auch ein Thema, inwieweit man Entscheidungen auch zum Teil mit Anonymität nutzen kann, sodass dann, ja, weiß ich nicht, Leute sich vielleicht da auch eher mit ihrer Meinung aus der Deckung trauen. Ist natürlich ist auch ganz, schon mal ein schlechtes Zeichen, aber ja.
Ja, du, die Wortwahl schon Deckung, ne? Als wenn man im Kampf wäre. Genau davon will man natürlich weg. Also Soziokratie tut ganz viel dafür, dass Vertrauen eben entsteht, durch Feedbackprozesse, durch die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Da gibt es eben sehr viel mehr jetzt noch als die Consent-Entscheidung. Und natürlich ist das Ziel, dass man wirklich offen miteinander umgeht. Übrigens wählen wir auch Menschen in Rollen über eine Konsententscheidung, wo also jeder eine Person vorschlägt und auch offen begründet, warum sehe ich diese Person in dieser Rolle. Wir machen also selbst die Wahlen ganz offen. Da wird nicht anonym irgendwas auf ein Zettelchen geschrieben und keiner weiß, warum und wer hat mich jetzt gewählt und wer nicht. Das machen wir alles offen und wir haben volles Vertrauen, auch auf der Grundlage der Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass das Gruppen stärkt.
Okay. Genau. Cool. Sollen wir mal zum Marco schwenken? Und die andere Herangehensweise beleuchten.
Ja, wie geht man mit Herrn Müller um, wenn man das Ganze mit systemischen Konsequenzen betrachtet? Wir jetzt schon auf. Naja, genau das ist das Ding. Systemisches Konsensieren ist weniger eine strikte Prozessbeschreibung. Soziokratie geht ja schon ziemlich in zum Beispiel in die Form der der Kreisgespräche, in welcher Reihenfolge werden Sachen aufgerufen, abgefragt. Systemisches Konsensieren fokussiert sich erstmal auf das Prinzip der Entscheidung, also wie die Entscheidung getroffen wird. Wenn ich jetzt genau denselben Fall moderieren sollte, dann würde ich als Moderator genauso anfangen, zuerst mal die Fragestellung zu klären, so über welches Thema reden wir denn gerade und die Rahmenbedingungen, in welchem Rahmen können wir entscheiden, was ist festgelegt und was können wir gerade variieren. Dann, was auch, das ist, im Prinzip ist das Moderationstechnik und das kann man auch wirklich von Fall zu Fall anpassen. Das hängt von der Gruppe ab, von der Gruppengröße, wie man einen Entscheidungsprozess moderiert. Das legt systemisches Konsensieren gar nicht prinzipiell fest, sondern legt mehr die Haltung hinten dran fest. Und die Haltung ist eben, Widerstände willkommen zu heißen und aus den Widerständen zu lernen. Wie gesagt, ich würde eigentlich genau dasselbe machen, die Fragestellung klären, den Rahmen klären, Informationen sammeln, was braucht ihr, um die Entscheidung treffen zu können. ein Unterschied zwischen systemischem Konsensieren und Soziokratie ist, dass ein Moderator beim systemischen Konsensieren versucht, die Vorschläge, die den Teilnehmern wichtig sind, parallel aufzulisten. Und systemisches Konsensieren, das veranlasst erstmal ein Stimmungsbild zu erzeugen. Ich würde also als Moderator dann die verschiedenen Lösungsvorschläge sammeln, die Frau Meier, Herr Müller und Frau Schmidt haben, und dann erstmal ein Stimmungsbild abgeben. Und das ist das Spezifische am systemischen Konsensieren. Wir bewerten alle Vorschläge einzeln. Und zwar mit einer Skala von 0 bis 10, das ist noch nicht mal festgelegt, aber 0 bis 10 hat sich als ziemlich geeignet herausgestellt. Und 0 hieße, ich habe keinen Widerstand gegen den Vorschlag. Und 10 hieß, ich habe sehr starkes, schwerwiegenden Einwand hier. Ich habe einen sehr großen Widerstand. Und zwischendrin ist subjektive Einschätzung, wie groß mein Bedenken ist, wenn dieser Vorschlag jetzt umgesetzt würde. Und das Stimmungsbild wird vom Moderator abgefragt von jedem Teilnehmer, der am Entscheidungsprozess beteiligt ist. Und zu jedem Vorschlag. Und dann wird zu jedem Vorschlag der sogenannte Gruppenwiderstand, das ist einfach die Summe der einzelnen Widerstände, also dieser Werte von 0 bis 10. Und die Idee hinten dran ist, dass der Vorschlag, der den geringsten Widerstandswert, also die geringste Summe der Widerstände aus der Gruppe erzeugt, dass der Vorschlag ist, der für die Gruppe am nachhaltigsten ist. Nachhaltig deswegen, weil er das geringste Konfliktpotenzial erzeugt. Die Idee ist, wenn jemand einen Widerstand gegen einen Vorschlag hat, dann wird er bei der Umsetzung die nicht mittragen. Und je geringer mein Widerstand gegen den Vorschlag ist, desto größer ist meine Unterstützung für den Vorschlag. Wenn ich jetzt den Gruppenwiderstand für einen bestimmten Vorschlag abfrage, dann sehe ich daran, was ist der Vorschlag, der für die Gruppe am tragfähigsten ist. Das ist dann auch die Idee, wie man Vorschläge aussortiert. Aber das ist jetzt erstmal ein Stimmungsbild. Also das würde ich als Moderator machen, erstmal Vorschläge sammeln und dann erstmal bewerten, gucken, was ist denn jetzt im Moment der tragfähigste Vorschlag? Und die letzte endliche Entscheidung, die wird dann von der Gruppe getroffen, nämlich, was machen wir jetzt mit diesem Ergebnis? Wir haben jetzt eine Liste von Vorschlägen und wir haben eine Bewertung und wir sehen den Vorschlag, der den geringsten Gruppenwiderstand hat, also der das Potenzial hat, die nachhaltigste Lösung zu sein. Und was möchte jetzt die Gruppe damit machen? Sie könnte zum Beispiel sagen, ja, wir setzen diesen Vorschlag um. Dann wäre die Entscheidung getroffen. Oder die Gruppe sagt, wir haben jetzt noch gar nicht so das Potenzial ausgeschöpft. Wir könnten zum Beispiel die Vorschläge verbessern. Dann könnte die Gruppe entscheiden, oh, wir drehen noch mal eine Runde. Und das ist das, was in der Soziokratie ja auch passiert, dass man mehrere Runden dreht, um die Vorschläge zu verbessern. Und das macht man am effizientesten, indem man sich anguckt, naja, welche Widerstände existieren denn? Also wenn sich die Gruppe entscheidet, ja, wir haben doch kein Vertrauen, das ist noch nicht die endgültige Lösung, die wir haben wollen, dann guckt man sich nochmal die Vorschläge an. Und das ist das, was der Moderator dann durchmoderiert, zu gucken, die einzelnen Menschen zu fragen, ja, gegen diese Lösung, welchen Widerstand hattest du und was bräuchtest du, damit dein Widerstand geringer wird? Also sprich, wie könnten wir den Vorschlag verbessern, dass der Gesamtwiderstand in der Gruppe geringer wird? Und das ist das Potenzial, die Widerstände anzugucken, dass man dann über Iterationen anschauen kann, wie können wir die Vorschläge verbessern, um dann letztendlich zu dem Punkt zu kommen, die Gruppe hat gesehen, wir haben uns jetzt alle Mühe gegeben, wir können keine weiteren Verbesserungen machen, wir setzen das jetzt um. Und das ist, wie die Gruppe dann, und deswegen heißt das systemische Konsensieren auch Konsensieren, zu einem Vorschlag kommt, der dem Konsens am nächsten kommt. Also Konsens ist, es gibt keinen Einspruch, keinen Einwand gegen die Lösung. Niemand hat einen Widerspruch.
Also Entschuldigung, ja, für deinen Gedanken zu Ende.
Na, die Idee ist, wenn der Konsens ist, niemand hat einen Einspruch. Niemand hat ein Problem mit dem Vorschlag.
Okay, jetzt grätsche ich aber
mal Vorschlag rein. Okay, dann grätsch mal rein.
Genau, ich habe ja die Rolle des Moderators, das heißt, ich darf reingrätschen. genau, wir kämpfen also eigentlich die ganze Zeit gegen das Veto ein bisschen, versuchen die Vetos loszuwerden, die Widerstände loszuwerden. Die große Frage ist aber natürlich, warum muss das denn immer, warum müssen wir das unbedingt tun? Ist es wirklich notwendig, dass wir alle damit so happy machen, dass es keinerlei Veto mehr gibt?
Nee, müssen wir nicht. Und das ist auch der Unterschied bei der Soziokratie, dem Konsens und beim systemischen Konsensieren, dass es gar nicht darum geht, ein Veto auszuschließen. Mhm. Also das Veto, das ist ja genau das Problem bei einem Konsens, dass es ein Veto gibt. Das heißt, an jemanden, der sagt, nein, das möchte ich nicht, da kommt die Gruppe nicht dran vorbei. Das heißt, wenn man ein Veto zulässt, also wirklich einen Konsens haben will, dass keiner ein Veto hat. Also Veto ist ja, ich habe einen Widerstand. Wenn man das zulässt, dann kann man dadurch eben die Situation kriegen, dass eine Entscheidung blockiert wird, weil sie einfach nicht getroffen werden kann. Und sowohl Soziokratie als auch systemisches Konsensieren gehen über dieses Veto hinweg. Beim systemischen Konsensieren ist es so, dass die Gruppe entscheiden kann, wir haben jetzt eine Lösung, wo der Gruppenwiderstand niedrig ist. Das heißt nicht, keiner darf einen Widerstand haben, sondern wir nehmen den Vorschlag, wo die wenigsten Widerstände sind. Weil das ist dann nämlich dem Konsens am nächsten. Und dann kann die Gruppe sagen, ja, wir haben jetzt wirklich einen Tag lang uns Widerstände angeguckt, wir haben einen Tag lang angehört, was können wir verbessern. Wir werden keine bessere Idee finden, weil wir alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Wir wissen, Herr Müller ist immer noch dagegen, der hat einen Widerstand dagegen. Aber die Gruppe beschließt jetzt, wir setzen den um, weil das ist für uns aus den existierenden Vorschlägen der beste Vorschlag. Der dem Konsens am nächsten ist, obwohl noch jemand einen Widerstand hat. Das heißt, die Gruppe kann den Vorschlag umsetzen, das ist beschlossen, obwohl noch Widerstände existieren. Das heißt, sowohl bei der Soziokratie als auch beim systemischen Konsensieren gibt es kein Recht auf Veto. Sondern es wird geguckt, wie können wir der einen Widerstand hat, der einen Veto geben würde, wie können wir den berücksichtigen, wie können wir dem seine Meinung anhören, zu schauen, wie können wir unsere Vorschläge verbessern. Doch wenn wir an dem Punkt sind, dass wir einsehen, dass die Gruppe einsieht, es hat keinen Zweck, da jetzt noch eine Stunde oder noch eine Woche drüber zu reden. Dann zu sagen, schön, das ist jetzt der beste Vorschlag, den wir gefunden haben und den setzen wir um. Beantwortet das deine Frage?
Ein bisschen, ja. Also es gibt auf jeden Fall noch so eine Exit-Tür.
Ja. Dürfte ich nochmal kurz einhaken an der Stelle?
Bitte.
Genau, weil ich möchte schon nochmal klar sagen, also wenn jemand einen schwerwiegenden Einwand in der Soziokratie hat, den man nicht integrieren kann, was wirklich ein richtiger Ausnahmefall ist, dann würde man nicht einfach vorangehen und die Entscheidung treffen, weil das natürlich absolut unserem Prinzip widersprechen würde, dass eben jede Stimme gehört wird und dass wir eben Entscheidungen nur dann treffen, wenn es keine schwerwiegenden Einwände gibt. Aber es ist de facto so, dass wenn man eben nicht stehen bleibt bei, oh, ich will das nicht, deswegen funktioniert das nicht. Wie gesagt, unsere Einwände sind definiert als, ich habe schwere Bedenken, dass wir mit diesem Beschluss unser Ziel erreichen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man kann den Beschluss inhaltlich anpassen, man kann Messkriterien einführen. Das macht oft Sinn, dass man sagt, wie könnte man denn deine Bedenken messen? Jemand sagt, die und die Sache wird viel zu teuer werden. Und es ist jetzt eine Entscheidung, die man durchaus auch wieder rückgängig machen könnte, dann könnte man natürlich messen, wie entwickeln sich denn die Finanzen? Haben wir jetzt vielleicht mehr Spendeneinnahmen durch diese neue Homepage oder ist die Homepage de facto ein Kostenträger, den wir uns nicht leisten können? Das kann man natürlich messen und sich anschauen und die Entscheidung dann auch nochmal überdenken. Genau, Und ist es bei der Soziokratie eben so, wir fragen nicht, bist du glücklich und denkst du, das ist die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können? Nein, wir sagen, glaubst du, dass wir mit dieser Entscheidung weiter vorangehen können? Kannst du da mitgehen? Das ist eine ganz andere Qualität. Und Menschen, die in einem Unternehmen, in einer Abteilung zusammenarbeiten, in Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel, die haben natürlich auch ein Interesse daran, weiter voranzuschreiten. Es ist jetzt kein Spaß zu sagen, ich bin jetzt der, der immer alles hier auffällt, finde ich super die Rolle. So sind Menschen eigentlich nicht gestrickt. Also wenn das Menschen machen, dann deutet das meistens darauf hin, dass sie ganz, ganz lange ignoriert wurden und da eine ganz schmerzhafte Erfahrung haben und das jetzt quasi immer wieder erleben wollen, oh, ich werde hier berücksichtigt, ich werde hier gehört. Aber letztlich kann man sich mit denen dann auch mal unterhalten, woran liegt das, wie geht es ihnen eigentlich in dem Kontext, was könnte man gemeinsam tun, damit sie mehr sich als Teil fühlen. Normalerweise wollen Leute gemeinsam voranschreiten. Also dass jetzt einer immer sagt, mache ich nicht mit, ist nicht die Realität einfach. Das nochmal aus der Erfahrung.
Es war witzig, Katrin und ich, wir haben uns lange über dieses Thema Veto unterhalten und was da Unterschiede zwischen Soziokratie und systemischem Konsensieren ist. Und wir kamen dann irgendwann mal zu dem Schluss, und das hatte auch Katrin am Anfang gesagt, da ist irgendwie so eine Magie drin. Und das merkt man sehr, wenn man mit Gruppen arbeitet und da so einen wertschätzenden Prozess hat, der jeden Gehör verschafft. Der Mensch, der so mit der Faust auf den Tisch haut und ein Veto hinhaut und ich bin dagegen, der will eigentlich gehört werden. Und wenn du als Moderator einen Prozess anbietest, der jedem in der Gruppe zeigt, er kann seine Bedenken äußern und er wird gehört, dann hat auch derjenige, der wirklich ein großes Problem mit einer Lösung hat, irgendwann mal das Verständnis, naja, die anderen haben mich gehört, die haben mein Bedenken verstanden und sie haben sich bemüht, dann mich einzubinden. Und dann ist das genau, was Katrin sagte, so von wegen, ja, wir haben doch ein gemeinsames Ziel. Und um das zu erreichen, dann nehmen wir diesen Weg. Und da ist dann auch dieses absolute Veto überhaupt gar nicht mehr notwendig. Und das ist wirklich interessant. Das sieht man wirklich so als Moderator, da ist wirklich eine Magie drin, wo auf einmal die Gruppe so eine gemeinsame Lösung zusammenfindet und auch Rücksicht aufeinander nimmt und auch sieht, ja, da hat jemand ein Bedenken, das hat einen Wert und das wollen wir auch wertschätzen und das mit einbauen. Und dann gibt es gar nicht diese, was wir so aus der Mehrheitsentscheidung kennen, diese Streitkultur und diesen Kampf, deswegen heißt systemisches Konsensieren auch systemisch, weil durch die Art der Entscheidung ändert sich die Kultur in der Gruppe, ohne dass man den Leuten erzählt hat, wir wollen jetzt eure Gruppenkultur ändern, sondern es ändert sich einfach die Art, wie die Leute miteinander umgehen.
Ja, ich glaube, diese Benefits, die müsst ihr auch echt, oder das wären jetzt vielleicht so Sachen, die man auch als Tipp für beispielsweise Scrum Master oder andere Moderatoren mitgeben müsste, weil es bleibt bei mir schon der Eindruck zurück, dass das Zeit kostet, das so zu machen. Ich glaube, andere Methoden wären ein bisschen flockiger, sag ich mal. Der autokratische Order by Mufti-Weg, der ist in jedem Fall immer schneller.
Ja, ja.
Aber der hat halt auch seinen bitteren Preis. Ich glaube, das nochmal vielleicht in der Kürze auf den Punkt zu bringen. Es ist so ein bisschen, man hat alle Seiten gehört, es ist motivationsfördernd. Habt ihr da noch so in Kürze Ergänzungen, vielleicht in so Bullet Points gepackt, was ich dadurch gewinne, dass ich dann eventuell mal einen Tag länger brauche für die Entscheidung oder so?
Was du definitiv gewinnst, ist, dass du, wenn du die Entscheidung so getroffen hast, dass alle Vertrauen in die Entscheidung haben. Du hast in der Umsetzungsphase was gewonnen, weil dann kannst du nämlich die Lösung nachhaltig umsetzen. Was nutzt dir das, wenn du eine schnelle Entscheidung getroffen hast, aber hinterher sind dann alle Müllers der Welt, sitzen dann im Büro und moppern rum. Ja, ich habe doch gleich gesagt, dass das nicht funktioniert. Ja, dann verlierst du viel mehr Zeit, hinterher noch irgendwelche anderen Lösungen dann noch einzubasteln. Das ist, glaube ich, das Argument, was mir jetzt so einfällt. Katrin, Fällt dir noch was ein?
Also ganz spontan erstmal, Konsent kann auch super schnell gehen. Wir machen also auch so Entscheidungen wie, jetzt haben wir mehr Zeit für das und das Thema gebraucht. Passt das, wenn wir die Entscheidung auf die nächste Sitzung verschieben? Und dann machen wir einfach Daumen hoch, ist, ich habe keinen Einwand, Daumen runter ist, ich habe einen Einwand. Der wird dann kurz gehört und weiter geht's. Das, man kann also auch Konsent in einer Minute machen. Oder auch in weniger, wenn es gar keine Einwände gibt. Ne? Man muss nicht immer diese Meinungsrunden machen. Das ist ja wirklich für den Fall, dass eine Sache so wichtig ist, dass man sagt, wir wollen gemeinsam eine Lösung erarbeiten, die dann nochmal mehr unseres ist, als wenn einfach jemand eine Lösung vorschlägt. Aber selbst das wird in ganz vielen Gruppen gemacht. Also es kommt jemand rein, sagt, ich habe die und den Vorschlag. Wir haben eine Anfrage von dem und dem bekommen, ob wir das und das Projekt machen wollen. Ich habe den und den Vorschlag, wie gehen wir damit um? Und dann wird einfach nur noch nach Konsent gefragt. Es gibt vielleicht noch eine kurze Reaktionsrunde. Es kann also auch wirklich abgekürzt werden. Und genau was Markus sagt, also ist es nicht zu unterschätzen, was es für Reibungsverluste, was es für Kosten für Unternehmen verursacht, wenn Menschen innerlich kündigen, weil sie nicht gehört werden. Also das hört sich jetzt super dramatisch an, aber es ist auch dramatisch, weil Menschen, die nicht gehört werden, die bringen sich nicht voll ein. Die haben gar keine Lust, ihr Potenzial zu entfalten. Man muss sich das mal vorstellen, wenn man wirklich merkt, ich bin hier in einem Team, wo ich gefragt werde, bei den Sachen, die uns angehen, die entscheiden wir. Wir sind die Experten. Wir bringen uns da voll ein. Die Menschen, die wachen richtig auf und haben Interesse auch dran, Sachen zu verbessern, die vielleicht auch gar nicht auf der Agenda stehen und sagen, hey mal, ich habe gehört, andere Unternehmen machen das und das. Also man entfaltet ein wahnsinniges Potenzial, wenn man Leute einlädt und wirklich authentisch mitentscheiden lässt und gemeinsam Entscheidungen trifft. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und von Tagen Entscheidungen, also das habe ich auch noch nie erlebt. Also keine Sorge vor der Konsententscheidung. Ein wichtiges Thema, unstrukturiert diskutiert. Also zum Beispiel mein beliebtes Beispiel mit der Hundepolicy. Da wird man sich in einem Wohnprojekt gerne auch 2-3 Stunden die Köpfe einschlagen und jeder erzählt nochmal die Geschichte, wie man als kleines Kind gebissen wurde und so weiter. Also das ist nicht schneller als wenn man sich einen Moderator holt, der Konsententscheidung macht. Und wie gesagt, man hat alle an Bord und alle haben ein Interesse daran zu zeigen, dass die Entscheidung funktioniert. Das ist unglaublich viel wert.
Vielen Dank, dass du wieder das Hundethema in die Folge bringst.
Okay, schöne einfach auf Anwendung Hunde. In der letzten Folge. Ich habe meinen Hund extra für Joshua. Die Aufnahme weggegeben, deswegen taucht er jetzt immer wieder auf.
Mental. Okay. Die Hunde haben die letzte Aufnahme total gekippt und uns dazu gebracht, dass wir umziehen müssen. Also, ja, sehr lustig. Joshua, du wolltest gerade.
Ja, ich habe diese Konsentfindung oder das Prozess, das du gerade benannt hast, ist das nur ein Teil von Society? Und Society ist mehr so eine Organisationsstruktur. Und wir können also eine Organisation dieses Prozess benutzen, eine Entscheidung zu treffen, oder wie verstehst du das richtig? Oder?
Ja, es ist schön, dass du nochmal darauf eingehst. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied zwischen systemischem Konsensieren und der Konsententscheidung. Bei der Soziokratie sprechen wir wirklich von einem ganzen Modell, wie man Organisationen strukturieren, aufbauen kann, wie man Entscheidungen treffen kann, wie man eben diese Kreisstrukturen schafft, wie die Kreise miteinander funktionieren. Also das ist wirklich ein umfassendes Modell. Da gibt es auch ein Buch, was ich empfehlen möchte, Many Voices, One Song by Sociocracy for All. Es gibt auch ein deutsches Soziokratiebuch, aber es geht also wirklich um alle Fragen. Wie treffen wir Entscheidungen? Ist nur eine ganz zentrale natürlich Entscheidung. Aber wir haben bestimmte Rollen, wir haben Arten, wie wir Menschen in Rollen wählen. Wir haben diese Kreisstrukturen, doppelte Verknüpfung mit Delegierten, die also dafür Sorge trägt, dass alle repräsentiert sind in den wichtigen Entscheidungen, aber nicht jeder immer in jeder Entscheidung tatsächlich physisch dabei ist. Und wir haben ein ganz anderes Führungsmodell. Also wir haben Kreisleitungen, die aber, wie gesagt, keine Sanktionsgewalt haben. Also Soziokratie gibt Antworten auf alle Fragen. Wie kann ich quasi ein Unternehmen umgestalten oder eine neue Organisation schaffen, die sich dann eben mit diesem Selbstmanagement-Prinzip agil arbeitet und eben ganz wichtig, wir wollen auf Augenhöhe miteinander arbeiten, wir wollen alle Stimmen hören und alle Anliegen berücksichtigen und gemeinsam eben wachsen. Genau, ja.
Da schön, dass du dieses Kreisthema auch nochmal angesprochen hast, weil das habe ich auch bis eben noch nicht so ganz verstanden, was das genau bedeutet, dass man so in Kreisen das Ganze organisiert. Ich glaube, da geht's einfach, ich hatte im Vorhinein auch ein paar Inputs mir mal angeguckt oder auch einen Podcast gehört zu dem Thema Soziokratie. Und da kam auch so eine Kritik auf gegenüber dem Ansatz, dass das so ein tierisches Bürokratiemonster auch sein soll. Hast du eine Ahnung, wo das herkommt und was da vielleicht auch so ein bisschen die Schattenseite ist?
Also ich empfinde es tatsächlich überhaupt nicht so. Ich finde den Namen immer so ein bisschen antiquiert. Ich glaube, die Holokratie ist sehr viel besser daran, sich zu vermarkten, ist aber ganz klar ein Spin-off von der Soziokratie. Der Vorteil der Soziokratie gegenüber der Holokratie wäre eben auch, dass die Holokratie eigentlich viele Dinge festlegt, die bei der Soziokratie einfach noch offen sind. Also der Soziokratie geht es eben um diese vier Kernprinzipien, also das Kreisprinzip, das Konsentprinzip, die offene Wahl und die doppelte Verknüpfung der Kreise. Und das wird eben auf die Unternehmen angepasst. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum das administrativ ein Monster sein soll, weil, wie gesagt, erstmal diese Grundprinzipien sehr leichtfüßig sind und sehr flexibel und man eben auch gar nicht vorgegeben hat, was muss jetzt im Konsent entschieden werden und was nicht. Man kann sich auch im Konsent natürlich einigen, dass man eine Mehrheitsentscheidung zum bestimmten Ding macht oder dass einer das alleine entscheidet und alle mitgehen. Also müsste da, glaube ich, von dir noch konkreter den Kritikpunkt hören. Ich erlebe es so, dass im Gegenteil, wenn man jetzt in ein Wohnprojekt kommt, wo bisher alle immer versucht haben, alles zu entscheiden, die Soziokratie eine unglaubliche Leichtigkeit und Effizienz reinbringt. Und die Kreise, die werden ja auch dann geschaffen, wenn sie gebraucht werden. Also man fängt mit einem Kreis an und daraus gliedern sich dann eben Arbeitskreise aus, die sich mit bestimmten Zuständigkeitsbereichen beschäftigen. Wenn aber dieses Mandat abgelaufen ist, es gibt ja durchaus auch Aufgaben, die nur eine gewisse Zeit haben. Zum Beispiel jetzt ein Kreis, der sich mit der Suche nach einem geeigneten Bauplatz für ein Wohnprojekt beschäftigt, die werden dann natürlich auch wieder aufgelöst. Also ich empfinde es überhaupt nicht so. Und man versucht eher in kleinen Gruppen voranzukommen und erlebe es als sehr pragmatisch und nicht als bürokratisch.
Guti. Wunderbar. Ich glaube, wir sind auch zeitlich auch schon ziemlich wieder in unserer Timebox oder aus der Timebox. Ne? Von daher würde ich sagen, für mich war da jetzt schon vieles, was ich heute lernen durfte. Aber ganz klassisch, Katrin, würden wir dich nochmal zum Ende fragen, oder auch dich, Markus, gibt es Themen, die euch noch ganz besonders wichtig sind, die wir jetzt aber in der Stunde noch nicht geteasert haben? Wir können es ja auch nochmal mit einer Shownote sonst weiterführen, oder gibt es auch sonst Fragen, die ihr habt, die noch offen geblieben sind?
Also ich glaube, so eine Sache, die Markus auch schon angedeutet hat, es ist einfach eigentlich total wichtig, das zu erleben. Man kann Soziokratie schwer rein theoretisch vermitteln. Also es ist wirklich immer wieder die Erfahrung, wenn Menschen alleine, wir machen auch so einen Online-Kurs über das Soziokratiezentrum Deutschland, wenn man da in Teams arbeitet, das halt einfach diese Art, in Runden zu sprechen, beziehungsweise die Art, Entscheidungen zu treffen, eine gewisse Atmosphäre erzeugt. Und das wird eben wirklich erst spürbar, wenn man es tatsächlich macht. Das war jetzt so ein bisschen mein Wermutstropfen dabei. Aber wir sind nun eben keine Gruppe, die ein gemeinsames Ziel hat jetzt hier in dem Setting heute Abend. Deswegen konnten wir da auch keine Entscheidung treffen gemeinsam. Das hätte eben wieder auch nicht die... Ja, genau, wir hatten die Idee, aber... Ich glaube, das ist so ein bisschen noch mein, wenn man Lust darauf hat, dass man wirklich versucht, mal sowas mitzuerleben. Weil ich glaube, dann erst kann man ja auch wirklich spüren, ist das was für mich und möchte ich so arbeiten. Und genau, die Qualität der Zusammenarbeit ist, glaube ich, einfach das, worum es letztlich immer geht, bei allen Aspekten der Soziokratie. Und ich glaube, dass das ein Thema der Zukunft ist. Ich hoffe, dass es viel bekannter wird, noch so wie die gewaltfreie Kommunikation auch. So, ich glaube aber so inhaltlich habe ich schon die Punkte, die mir wichtig waren, auch sagen können. Herzlichen Dank auf jeden Fall auch für das Forum.
Bitte.
Ja, was ich spannend an der ganzen Diskussion finde, ist eben, dass es, ja, ein Punkt ist mir wirklich aufgefallen, diese Wichtigkeit von Moderation. Ich glaube, das kann man gar nicht zu sehr betonen, dass über eine Moderation sehr viel ja passieren kann in der Gruppe und dass es auch wichtig ist, dass es eine explizite Moderation gibt bei einem Entscheidungsprozess. Und was mir dann am allerwichtigsten ist die Haltung, die hinten dran steht. Also eigentlich ist es mit der richtigen Haltung, es ist eigentlich sogar egal, welchen Prozess man anwendet. Aber wenn die Haltung, die Prinzipien, die man dann anwendet, wenn die verstanden wären, dann kommt wirklich eine andere Dynamik in die Gruppe und eine andere Kultur in die Gruppe. Und da sind natürlich Methoden wie systemisches Konsensieren, Soziokratie, ja, wunderbar, um wirklich das zu erleben. Und dann, da hat Katrin recht, das muss man wirklich, das kann man sich nicht theoretisch überlegen, sondern das muss man schon ausprobieren, was für ein Raum da geschaffen wird, dass Menschen anders miteinander umgehen können. Und das sind ja die Prinzipien, die hinten dran stecken. Und dann ist es, finde ich, wichtig, dass ein Moderator da wirklich die verschiedenen Methodiken zur Verfügung hat und auch weiß, dass es was anderes gibt als das, was normalerweise angewendet wird, Mehrheitsentscheidung, sondern einfach eine Methodenkompetenz hat, andere Prinzipien, andere Haltung in eine Gruppe reinzubringen.
Ich mag gerade auch noch was ergänzen. Es ist so ein Thema, das haben wir bewusst rausgelassen. Wir hatten im Vorgespräch, hatten wir das so ein bisschen gepitcht, ob wir da auch ein bisschen in die politische Richtung gehen. Das haben wir jetzt bewusst gesagt, machen wir nicht. Ich werde es auch nicht zu weit führen. Aber das, was ihr gesagt habt, zwischen den Zeilen, der Benefit ist, dass es Leute enger zusammenbringt. Und darin sehe ich in jedem Fall auch viel Potenzial, auch im politischen Bereich. Und da gibt es eine sehr schöne Story, die ich empfehlen kann. Und die werde ich auch verlinken aus dem Podcast 180 Grad Geschichten gegen den Hass über eine Geschichte aus Irland, wo man so einen, man könnte sagen Hardliner, so einen Briefträger aus der Provinz, der im Kontext von so einer, so einem Bürgerrat eigentlich zufällig ausgewählt wurde, um über politische Themen zu diskutieren und wo so besprochen oder gezeigt wird, was das gemacht hat mit den Menschen und was diesen Hardcore-konservativen Wutbürger, könnte man sagen, dazu gebracht hat, dass er am Ende sich hardcore eingesetzt hat für das Durchbringen der Entscheidungen in Irland für die homosexuelle Ehe, fand ich unglaublich schön mitzukriegen. Und dieses Potenzial, das finde ich, ist auch ein sehr schönes Thema. Ich werde euch das verlinken in den Shownotes.
Der ist eben auch nicht weniger als perfekt, um wieder zu dem Lied zurückzukehren. Die Schönheit in allen wieder frei werden lassen. Weil wir grundsätzlich unglaublich Freude daran haben, zum Wohlergehen anderer beizutragen, wenn es uns eben selbst auch gut geht und wenn wir auch berücksichtigt werden.
Ja, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Wie können wir auch in größeren Gruppen, sogar in politischen Entscheidungen anders miteinander umgehen und anders entscheiden? Man, systemisches Konsensieren wird in zwei Gemeinden in Österreich benutzt, um Entscheidungen auf kommunaler Ebene zu treffen. Und das ist auch das ist eine Frage der Methodik. Und natürlich, wenn man mit größeren Gruppen arbeitet, dann kann man andere Methoden anwenden, das zu moderieren. Dann trifft man sich nicht alle zusammen, sondern macht das mit anderen Formaten. Aber trotzdem mit der Haltung, den Widerstand der einzelnen Leute mit einzubeziehen, den einzelnen Leuten das Vertrauen zu geben, dass sie beteiligt sind und dass sie, dass ihre Anliegen mit einfließen. Das ist natürlich eine Frage, wie moderiere ich das und wie kann ich das hinführen, dass es auch möglich ist, eine Diskussion zu führen, dass das nicht einfach nur alle treffen sich und schreien sich an, ausartet.
Ja, und vielleicht noch von mir ganz abschließend dazu, Genau, ich glaube, die Soziokratie hat auch viel Potenzial im politischen Bereich. Also ein Schlagwort wären die Kinderparlamente in Indien, Children's Parliaments, wenn man das eingibt. Da sind also wirklich zigtausende Menschen organisiert in Gruppen und bündeln halt die Dinge, die ihnen wichtig sind und geben die eben in die Politik hinein. Es gibt auch in Holland Beispiele, wie einfach Bürger mit Stadträten zusammenarbeiten, soziokratisch und Themen da auf die Agenda bringen, wie man auch durchaus einfach mal Parteien hinter sich lässt und gar nicht überlegt, was ist jetzt hier, wessen Parteilinie, sondern einfach gemeinsame Lösungen sucht. Und all diese Ideen, Bürgerinnenversammlung jetzt von Extinction Rebellion oder so, erstmal so eine Bürgerinnenversammlung zusammenzusetzen, sagt ja noch nichts darüber aus, wie die jetzt gemeinsam Entscheidungen trifft. Und ich denke, da ist Soziokratie, was ja auch von Extinction Rebellion teilweise umgesetzt wird, auch wieder einfach eine Methode, die da weiterbringen kann und sicherlich auch das systemische Konsensieren. Also auf jeden Fall viel, viel Möglichkeiten. Immer da, wo Menschen sagen, wir wollen gemeinsam tragfähige Lösungen finden. Das ist natürlich in der Politik auch der Fall, ja.
Ja, danke euch für den Einblick in den Wert der Entscheidungsfindung. Ich habe auch viel heute mitgenommen. Und ja, das war noch eine schöne Runde. Chris, was ist für nächste Woche? Nächsten Monat haben wir ein neues Thema.
Yes.
Möchtest du ein bisschen dazu erzählen?
Das oder kann ich gern machen. Und ich habe sogar just 10 Minuten, bevor wir uns hier getroffen haben, mit unserem nächsten Gast unterhalten. Und um das auch mal offen zu legen, wir haben übrigens die Reihenfolge der Folgen und die Themen, die wir bearbeiten, mit einer systemischen Konsensierungsmethode getroffen. Und es hat sogar bei uns funktioniert. Ich darf verraten, für eine andere Entscheidung im familiären Kontext bin ich damit krass auf die Nase gefallen, aber dazu vielleicht später mehr. Der nächste Gast ist, und jetzt werde ich bestimmt den Nachnamen falsch aussprechen und mich nächsten Monat das hoffentlich richtig lernen auszusprechen. Unser nächster Gast heißt Monika Dimitrakopoulos Graz und sie ist Beraterin und Trainerin für Organisationsentwicklung. Das heißt, es gibt ein wenig Nähe zu unserem Gast, den wir aus dem Beta-Kodex hatten, den Peter Pröll, aber durchaus auch gewichtige Unterschiede. Und sie wird uns etwas zum Thema Change-Prozesse in Firmen erzählen und wie sie das Thema angeht und welchen Werkzeugkoffer sie da zur Verfügung hat. Und da werden wir bestimmt auch einiges noch lernen. Soweit von uns.
Ja, super. Ja.
Dann würde ich sagen, wir haben es jetzt geschafft, ja. Und gebt uns bitte gerne Feedback, massig. Am liebsten per E-Mail ist die einfachste Variante post@dailyofthemonth.de und das ist auch die Webadresse www.dailyofthemonth.de. Da gibt es auch ein Kontaktformular, wenn ihr Gedanken habt zur Folge, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr vielleicht mal das Angebot annehmen wollt von der Katrin, das mal zu erleben, wie Soziokratie geht, meldet euch bei uns, wenn wir eine große Gruppe zusammenkriegen, vielleicht können wir es auch gemeinsam organisieren. Wer weiß, also immer her mit euren Reaktionen.
Ja, super.
Ihr könnt auch gerne systemisches Konsensieren.
Entschuldigung. Das hoffe ich gerne. Oder ein Mix. So, wir zeigen euch alles. Ja. Gut, wunderbar. Vielen Dank, Katrin. Vielen Dank, Markus. Vielen
Dank, Joshua.
Ja, danke euch.
Ja, danke.
Danke für den Tag heute. Tschüss. Tschüss.